Kuat!
Das ist doch scheiße interessant. Ey, vor 30 Jahren wäre ich hier noch durchgesprungen.
Kurt!
Wo ist er denn nun?
Nicht dein Ernst hier, ey. Das ist Digi.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Heute zu Gast bei mir ein Mann, der alles erreicht hat, was man erreichen kann. Fernsehpreis, Grimme-Preis, Comedy-Preis und 5 Tage Ehrenansager des RBB.
Krass, was für eine kranke Scheiße.
Jetzt im U-Boot der fantastische Kurt Kröber.
Ich weiß ja nicht, wie man das macht. Und so, wa?
Wann hatte er das Gefühl, dass ihm jemand Ecstasy in die Fanta gemischt hat?
Ist Gruppentherapie wirklich besser als Netflix? Und warum ist er ein anarchischer Preuße?
Zeig mal hier die dicke Bäuerin, wie sie in das U-Boot reinkommt.
Ich bin hier.
Wo bist du?
Du bist dicht dran, du musst nur noch hoch.
Oh, ich hab Platzangst.
Wo bist du?
Ach, hier oben.
Du, das ist U-Boot,
Kann ich mal die Klappe anfassen?
Ja, oder? Die ist fest. Geschmeidig wie eine Katze.
Ja, wie ein Gepard.
So habe ich mir dich auch vorgestellt hier. Das ist dein Platz, du bist der Kommandant.
Ich komme ja nicht rein hier.
Geht dir gut?
Ich habe ein bisschen zugenommen.
Hast du?
Ich habe 15 Kilo zugenommen.
Weswegen?
Ich habe mir gestern eine Folge angeguckt. Ich habe mir gedacht, ich komme gar nicht durch die Röhren durch.
Wir hatten schon...
Sag mal, nimm mal jetzt so richtig dicken.
So, wir hatten alles. Du hast gefehlt, tatsächlich.
Ja.
Hast du gedient?
Ich bin ja total Verweigerer.
Weil West-Berlin oder weil generell?
Ich hab alle. Ich hab Wehrdienst verweigert und Zivildienst.
Man kann Zivildienst verweigern?
Ja, man kann den Personalausweis aus dem Fenster schmeißen und untertauchen.
Nochmal.
Ich bin untergetaucht. Ich war jahrelang weg und die Bundeswehr hat mich gesucht. Und irgendwann habe ich mich dann wieder zu erkennen gegeben und dann war ich wieder da.
Die haben mich nicht gefunden.
Aber war ich 25 oder so.
Die haben mich nicht gefunden.
Ich war, weil mir die Zähne ausgefallen sind und ich natürlich auch nicht krankenversichert war und so, bin ich zur Meldestelle damals gegangen. Und da saß mir so eine Mutti gegenüber und die sagte, sie wissen, dass die Bundeswehr sie sucht. Ne? Ist mit einer Strafe verbunden. Und dann dachte ich so, scheiße, jetzt krieg ich 10 Jahre Haft oder so. Und dann sagte sie, das kostet 40 Mark. Wollen Sie bar oder wollen Sie überweisen? Denn ich hatte 42 Mark dabei, habe die 40 Mark auf den Tisch gehauen, habe meinen Ausweis wieder bekommen und war wieder in der Gesellschaft.
Warum hast du verweigert? Beides?
Ich wollte das nicht. Ich habe gerade, als die mich da fangen wollten, ging das bei mir gerade los. Ich hatte gerade irgendwie das geschafft, 10 Zuschauer zu kriegen abends. Und dachte, ich kann ja jetzt nicht Zivildienst machen oder so. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt schon so putzen und war Bauhelfer. Also war ich schon absolut der Hiwi, wo ich dachte, also komm, meine Hiwi-Jobs, die habe ich jetzt schon hinter mir. Jetzt könnt ihr mich mal schön am Arsch lecken. Wir lassen das mal sein hier mit Wehrdienst. Und dann bin ich erstmal weg. Ja, mich haben sie nicht verbogen.
Ich habe
aber
Fanta
was wollte ich
dich
sagen?
Willst du was essen? Du schielst ja auf nichts anderes. Du bist ja reingekommen.
Ja, so ein Malzbier nehme ich gerne. So ein
ich wusste es.
So ein Goldmalz. Oh, ist was schön.
Ja, ist ein schönes. Was wolltest du sagen?
Dafür, dass es hier so kalt ist, ist hier aber schön warm, muss ich mal sagen.
Ich trinke einen Berliner Luft auf dich.
Ja, ich bin ja trockener Alkoholiker. Kannst du alles alleine trinken.
Wie ist es?
Trocken zu sein?
Ja.
Ja, geil. Also ich sag mal so, ich hab meine Feste gefeiert. Also ich hab schon unheimlich vorgefeiert. Von daher fehlt mir das auch nicht, weil das zum Schluss halt nicht mehr schön war.
Wann merkt man's?
Wenn du irgendwie einen Filmriss hast, also wenn du dreimal in der Woche einen Filmriss hast, aufstehst und nicht weißt, was du am Abend zuvor gemacht hast. Wenn du Freunde anrufen musst und fragen musst, sag mal, hab ich mich daneben benommen oder ging's? Das war so ganz schlimm. So die Kontrolle, die wegfliegt.
Ist es dann einfach? Oder denkt man die ganze Zeit trotzdem dran? Oder weiß man, dass es das andere war so viel schlimmer, dass es besser ist, das nicht zu machen?
Ja, ich weiß das jetzt. Also mir fehlt das jetzt auch nicht mehr. Ich muss aufpassen. Als trockener Alkoholiker musst du immer aufpassen, weil du kannst immer rückfällig werden. Das geht. Aber mir fehlte Trinken nicht. Wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, ich trinke hier so einen Schnaps oder ein Bier, dann bin ich wieder voll drauf, mindestens in einer Woche. Und dann müsste ich einen Entzug machen.
wäre es besser, weißt du, wenn wir die wegnehmen?
So, wenn ich jetzt, nö. Du kannst, ist auch kein Scherz, du kannst das jetzt auch trinken. Also du kannst Alkohol trinken, du kannst dir voll einen reinschrauben. Also du kannst dich jetzt ins Delirium saufen. Ich würde irgendwann gehen, wenn sich alles wiederholt, weißt du? Also in so Runden, wenn Leute trinken irgendwie, dann kommen die ja oft an so einen Punkt, dann wiederholt sich alles. Dann sagen die alle 2-3 Mal.
Du mit 47 auch?
Naja, noch nicht. Noch nicht. Wie alt bist du?
Ich bin 40.
Ja, ich bin 47.
Wie ist das?
Wenn man 47 ist? Ist geil.
Du bist ja der Blick in die Zukunft für mich. Erzähl mal. Also wenn ich so aussehe, bin ich glücklich.
Ich fand 40 scheiße.
Warum? Nee, 40
ist super. 40 war so, Hälfte des Lebens ist vorbei. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, die Hälfte. Weißt du, weil du hast die Hälfte hinter dir. Und dann fängst du auf einmal an, so zurückzugucken und dich zu fragen, war das alles geil, was du gemacht hast? Die ersten 18 Jahre sind eh für den Arsch.
Warum? So schlecht? Warum hast du das in so schlechte Erinnerung?
Ja, meine Kindheit war, ich hatte einen sehr brutalen Vater so gehabt. Der Wedding war geil, die Leute waren geil, die Schule war natürlich scheiße, aber so die Kindheit, also ich war froh, als es vorbei war. Als sich meine Eltern haben scheiden lassen, da war ich 14 oder so und dann bin ich da weg, bin zu meiner Mutter gezogen und da war ich froh.
Du sprichst über alles offen mittlerweile.
Ja.
Wirklich gnadenlos, ne? Also das Buch ist gnadenlos. Dein Buch ist gnadenlos.
Hast du gelesen, ja? Hast du wirklich gelesen oder hast du vorlesen lassen?
Nee.
Aber lass mal über Depression sprechen.
Wir haben eigentlich richtig tolle
Themen
gerne.
Heute, oder? Wir haben richtig tolle Themen.
Das ist ja dein Leben. Was soll ich?
Das sagst du meinen Gästen auch immer, dass ich sage, ich schwärme nicht. Das ist ihr Leben. Es ist halt scheiße gelaufen und darüber gilt es nun zu reden.
Ist es scheiße gelaufen?
Nee. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch gerade. Ich bin jetzt 47 so. Ich freue mich. Mir geht's gut. Und ich gucke, wenn du mich jetzt über meine Vergangenheit befragst, dann rede ich mit dir darüber. Aber ich falle deswegen jetzt nicht in so ein tiefes Loch, dass ich sage, Kindheit war scheiße und Depression war da, Alkoholsucht und so. Wo ich denke, ist ja vorbei. Weißt du?
Redest du denn gerne drüber?
Ich habe das immer verglichen mit so einem Outing, weißt du? Wenn du schwul bist, jahrzehntelang darüber nicht gesprochen hast und dann auf einmal sagst, ich sag's jetzt, warum soll ich es nicht sagen? So, die Zeit ist reif, ich kann das jetzt sagen, wer damit klarkommt, ist mein Freund und wer nicht damit klarkommt, kann mich auch am Arsch lecken. So. Also es war sehr befreiend, weil mich das lange beschäftigt hat. Ich 8 Wochen in dieser Klinik war und mein ganzes Leben irgendwie aufgerollt habe. So. Und zum Schluss an einem Punkt war, wo ich dachte, ja, ist jetzt nicht schön gewesen, aber ich werde jetzt mich auf die Zukunft konzentrieren, auf die Zukunft und Gegenwart.
Bleibt das immer, die Depression, oder kann man sie überwinden?
Beides, ja. Also bei mir haben die Therapeuten gesagt, ich habe sehr gut aus der Depression herausgefunden. Das heißt, ich habe jetzt keine Depression mehr. Du kannst so eine rezidivierende, so eine immer wiederkehrende Depression bekommen. Das kann Jahrzehnte dauern, so wie bei mir auch.
Man schafft es auch nicht, dagegen anzugehen.
Depression ist, du stell dir vor, du liegst im Bett und auf deiner Brust sitzt ein Mann mit 100 Kilo. So. Du kannst dich nicht bewegen, also du kommst nicht raus. Du hast vielleicht den Gedanken, so, ich würde jetzt gerne aufstehen, ich würde jetzt gerne mal rausgehen. Und das zieht dich alle zurück. Du hast so eine Schwere, dass du sagst, du bleibst im Bett. Du denkst darüber nach, ich könnte jetzt spazieren gehen. Und dann kommt sofort der Gedanke, nee, scheiße, musst du duschen, dich anziehen, rausgehen. Dann regnet es vielleicht, lass mal, zu kalt, erkältest dich.
Du hast aber unfassbar viel gemacht in dieser Zeit.
Also es ging, während ich gedreht habe, aber es war meistens davor scheiße und danach auch. Also ich hätte jetzt so ein Ding wie hier, hätte ich locker hinbekommen, aber ich hätte dann bestimmt, ich wäre angereist so morgens, hätte mich mittags dann hier in Hamburg ins Bett gelegt und hätte gewartet, bis ich hier dran bin, dann hätte ich nettet die Gespräch mit dir führen können und dann wäre ich sofort ins Hotel und hätte mich wieder hingelegt und wäre depressiv gewesen.
Gut, dass es nicht mehr da ist.
Ich finde es geil. Ich habe, als ich aus der Klinik rausgekommen bin, ich dachte, die haben mir Ecstasy in der Fanta gemischt, weil ich war so reizüberflutet, weil ich auf einmal alle wieder wahrgenommen habe. Ich habe Leute gesehen, ob die jetzt gerade lächeln, ob die traurig sind, ob die sich gestritten haben oder so. Ich habe die Bäume wieder gesehen, ich habe die Blätter gesehen. Ich Ich habe den Geruch in der Nase gehabt, alles gleichzeitig. Also ich war das erste halbe Jahr nach der Cleanung komplett reizüberflutet. Wie auf dem Trip. Und dann hat sich das langsam so gesetzt, dass ich gemerkt habe, du hast jetzt nicht nur durchgehend gute Laune, bis du stirbst, sondern das ist wechselhaft.
Ich habe ein schönes Spiel für dich, nämlich kurze Fragen, kurze Antworten. Mal gucken, wie gut du das kannst.
Ich glaube, dass ich das sehr gut kann.
Weinen oder lachen?
Lachen.
Gruppentherapie oder Einzeltherapie?
Gruppe. Beste. Eine gute Gruppentherapie ist wie eine geile Netflix-Serie.
Der Name Krömer.
Ja.
Deutschlehrer. Ich habe
kaum gesehen.
Warte doch mal kurz, ja. Mein Freund. Man weiß da gar nichts drüber.
Wie du mit deinen Gästen umgehst, wirklich.
Ja, das ist ja.
Ich bin fassungslos. Du machst mich fertig, schon seit ich hier stecken geblieben bin.
Tut mir leid, niemand hat gesagt, nimm 15 Kilo zu, bevor du kommst.
Freiflexen musste hier.
Was hat dich an ihm beeindruckt, dass du jetzt Zeit deines Lebens mit diesem Namen rumläufst?
Mein Deutschlehrer Krömer, war mein Klassenlehrer. Der hat so geile Sachen gemacht. Der hat immer, also wir hatten Deutsch bei dem und dann hat er uns allen so ein Überraschungsei auf den Tisch gestellt. Das war eine Sache, sollten wir einen Aufsatz drüber schreiben. Und die Aufgabe war, ein Außerirdischer landet und du erklärst ihm jetzt, was das ist.
Auch
und
geil.
Das beinhaltet ja, dass du alles erklären musst. Da hast du silberne Zellophanpapier. Was ist Zellophanpapier, weißt du? Da ist dann so Schokolade. Weiß der Außerirdische nicht, was ist Schokolade? Wie schmeckt das, weißt du?
Hammer.
Und das war, was ich bis heute noch mache. Weißt du? Also jetzt nicht nur die Nummer mit dem Überraschungsei, aber dass ich mir Geschichten ausdenke. So, was interessiert uns jetzt alle? Was bewegt uns jetzt alle? Was denken wir über Sachen? Wo sind wir verklemmt? Wo sprechen wir nicht drüber oder so? Dass ich das dann rauspople und quasi nichts anderes mache, als Aufsätze zu erzählen auf der Bühne.
Was ist das teuerste Kleidungsstück, das du besitzt?
Das teuerste Kleidungsstück ist ein Anzug, glaube ich, der 1.000 Euro gekostet hat. Aha. Ich habe jetzt eine 56 und das ist eine 48. Das heißt, das ist vorbei. In diesem Leben.
Ist er gut?
Er ist gut, aber er passt mir halt nicht mehr.
Das ist gar kein Problem.
Ja.
Ich kann ihn ja für dich weitertragen.
Was hast du für eine Größe?
48.
Dann passt dir
mal
meine
alleine
Anzug
an. Komm ich mal in Berlin besuchen, machen wir eine Anprobe.
Was wollen wir denn sagen? 950 so, oder?
Gar nichts, sagen wir.
Wie? Aber er war doch so teuer.
Das ist doch egal.
Du musst doch jetzt irgendwie sagen.
Aber Geld ist doch
relativ.
Ich nehme
halt für 700.
Ja, also ich nehme.
Oder du.
So handeln Iraner nicht. Ich würde
überweist mir jeden Monat 20 Euro.
Ich würde
so,
sagen, 50 Euro würde ich jetzt sagen.
Für den Anzug?
Ja, genau.
Nein.
Was willst du denn haben dafür?
Na, eigentlich 1.000.
Ja,
weil ich den ja getragen habe.
75 mehr wird das nicht. Tut mir leid. Ich trage ihn dann wieder zurück und dann kannst du mal gucken,
merkt
ob du wieder reinpasst.
Wenn ich hier komplett irgendwie verarscht werde, der hat doch 1.000 Euro gekostet. Ich kann doch dann nicht 75 dafür kriegen.
Wovon hast du als
10-Jähriger... Hör mal auf zu lachen, das tut mir weh.
Wovon hast du als 10-Jähriger geträumt?
Von Samantha Fox.
Was
hatte
ist
ein Plakat über dem Bett. Sind so Sachen, für die man sich schämt im Alter, ne? Auch dass ich Knight Rider einmal geguckt habe. Mit einer großen Freude.
Ich auch.
Ja?
Das war fantastisch.
Aber man schämt sich doch denn, oder?
Nein, warum?
Dass man den toll fand?
Warum?
Nee, weil der jetzt so doof ist.
Der David oder der Knight Rider?
Nee, Knight Rider ist ja nach wie vor spitzenmäßig.
Was ist denn an ihm doof?
An David Hasselhoff?
Der ist total interessant.
Ja?
Ja.
Ich finde den so überdreht. Ich habe das auch nicht verstanden, ob er jetzt wirklich der Annahme ist, dass er die Mauer geöffnet hat.
Das hat die Geschichtsschreiber mittlerweile herausgefunden.
Und er ist der festen Überzeugung, dass er durch sein Singen, sind die denn getürmt, oder was?
Aber lass ihn doch.
Ja, ist ja gut.
Was ist jetzt
du so? Hast doch damit angefangen.
Nein, du hast
ich hätte doch niemals Michael Knight jetzt hier in Schmutz gezogen. Für manche Sachen schäme ich mich.
Was ist dir zu vulgär?
Fotze zu sagen.
Sing mir ein Lied.
Ein Lied?
Mhm.
Was denn?
Weiß ich nicht.
Ich hab mal gesungen. Was hab ich denn gesungen? My Way habe ich gesungen.
Oh, ich auch.
Deutsch, die.
Die von Harald Junke Version.
Ja, ja.
Oh, geil.
Wollen wir zusammen singen?
Ich habe keine Gesangsstimme.
Nee, ich auch nicht.
Doch.
Komm,
Nein, das kann ich nicht, auf gar keinen Fall.
Doch,
nein,
mach
nein,
mal.
Auf gar keinen Fall.
Mach mal,
nein, nein,
mach mal
nein,
die Kameras
nein,
jetzt aus.
Nein,
geht bitte alle raus jetzt.
Nein, wir
singen. Wir machen
das
kurz den Ton und
mach
wenn
mal,
er den
mach
hat,
mal, mach, okay, dann setzen okay, wir an. Okay, wir machen. Auf Deutsch? Ich kann den deutschen Text nicht.
Naja, mein Freund.
Mein Freund.
Wir müssen singen einfach. Komm, mach mal.
Okay. Okay. Oh Gott, du siehst es. Mach bitte, sing mal du bitte jetzt.
Mein Freund, einmal da fällt doch auch für dich der letzte Vorhang. Du weißt, da-da-da-dam. Nee, weiter komme ich nicht.
Das ist aber gut gemacht.
Ich fand es sehr.
Habe ich sehr gerne geguckt.
Wenn ich singe, dann ist das immer schön, weil ich nicht singen kann. Ich singe, glaube ich, wie ein vierjähriges Kind.
Aber du singst besser als ich.
Das finde ich, das berührt mich selber, wenn ich singe. Ich finde das sehr eingebildet, aber es ist so.
Hast du jetzt Gänsehaut gehabt? Ja, so, wow.
Ich habe mich überrascht. Ich habe mich selber überrascht.
Was würdest du gerne deiner allerersten Freundin nochmal sagen?
Ich glaube, ich würde mich entschuldigen bei ihr. Dass ich habe, als ich meine erste feste Freundin hatte, war ich irgendwie 17 oder so. Und da war ich schon beseelt davon, Künstler zu werden. Und ich hatte nur diese Vision. Und ich würde mich eigentlich bei ihr entschuldigen und sagen, ich habe mich so ernst genommen. Ich habe uns beide so vergessen, war da voll auf so einem Ego-Trip, was völlig bescheuert ist. Also ich würde heute verachten Menschen, die so drauf sind, die sagen, es gibt nur die Kunst, ich muss jetzt los, weißt du, so. Nur ich. Ich gehe jetzt ans Theater, ich spiele heute, ich habe Vorstellungen. Weißt du, wo ich so denke, nee, Digi, Privatleben wichtig, Kinder sind wichtig. Beruf ist geil, mir macht mein Beruf sehr großen Spaß, aber ich nehme das nicht allzu ernst, was da passiert.
Was hast du von deinem Vater übernommen?
Anarchie, so habe ich übernommen und diese, dass man nicht nach unten tritt, sondern immer nach oben. Dass man, er hat immer zu mir gesagt, wenn du dich prügeln möchtest, dann immer mit jemandem, der den Kopf größer ist als du. Und ich habe mich nicht geprügelt, aber ich lege mich gerne mit Leuten an, wo ich weiß, die könnten mir eine ballern und ich bin tot. Das hat einen sehr großen Reiz.
Was hast du von deiner Mutter übernommen?
Von meiner Mutter so Pünktlichkeit, also diese preußischen Tugenden, pünktlich sein.
Du warst heute gar nicht pünktlich.
Ich bin auch nicht mehr pünktlich. Ich habe in irgendeinem Interview gesagt, ich bin ein anarchistischer Preuße. So, weißt du?
Ja,
also ich komme ganz pünktlich hierher und mache dann dir alles kaputt. Punkt 9. Weißt du? Nicht 10 vor, nicht 10 nach.
Welches Kinderbuch hättest du gerne geschrieben?
Tomte Tommetott von Astrid Lindgren.
Welches hast du geschrieben?
Gute Nacht, Carola.
Ist es einfach, ein Kinderbuch zu schreiben?
Nee.
Sehr schwer, ne?
Ja, weil Kinder sind kritisch. Also man denkt immer so, ja, das ist halt so Kinderkram oder so. Ich habe früher Kindertheater mal gemacht. Das ist, wenn Kinder das scheiße finden, dann sagen die halt, das finde ich scheiße.
Aber ist schön.
Und da sind wir Erwachsenen also ein bisschen verlogen. Und wie fandst du es heute? Ja, ich fand es gut.
Was ich mich auch gefragt habe, ist, wie man es schafft, so viele Jahre so unfassbar unerfolgreich zu sein.
Meine Anfänge, meinst du?
Ja. Ja, ich meine jetzt natürlich nicht jetzt.
Sonst wärst du
ja jetzt nicht, das wäre ja für mich, ich würde ja in keinem guten Licht hier dastehen, wenn ich jetzt hier den unerfolgreichsten Künstler aller Zeiten eingeladen hätte. Ja, wobei, eigentlich wärst du mal ganz geil. Vielleicht soll ich das mal machen.
Lustig, oder?
Ja, naja, wobei.
Weil du musst ja, also ich, rückblickend finde ich es total geil, dass ich es so gemacht habe, weil ich halt 10 Jahre lang auf der Bühne stand und fast keine Zuschauer hatte und ein bisschen mehr irgendwie und das halt von der Pike auf gelernt habe. Also wenn ich jetzt hier in Hamburg in der Leishalle bin vor 2000 Leuten, dann kann mir nichts passieren. Also ich bin da angstfrei. Ich bin auf der Bühne oder vor der Fernsehkamera ein angstfreier Mensch dadurch, weil ich weiß, mir ist doch alles schon passiert. Abgesagt, weil keiner kam, waren nur 2 Leute, in der Pause ist einer gegangen. Ich konnte nicht alles spielen, ich habe nur ein bisschen gespielt. Die Leute fanden mich alle scheiße. Wenn du vor 5 Leuten spielst zum Beispiel,
dann weißt du, was Sache ist.
Die müssen dich halt alle gut finden. Wenn die 5 Leute, jetzt unter den 5 Leuten 3 Leute sind, die eine komplett andere Meinung haben zum Thema Comedy, dann läuft das richtig kacke. Wenn du 2000 hast und da haben 3 Leute eine verschiedene Meinung,
noch, ja,
läuft das so. Diese Anfangsphase war blöd, aber als so diese Leck-mich-am-Arsch-Phase kam bei mir, wo ich dann gefragt habe, wie viele Vorbestellungen haben wir, Und dann hieß es an der Kasse 10. Und dann kam immer der Spruch, da geht aber noch viel über die Abendkasse. Und dann kam halt noch einer. So. Oder es kam von den 10 nur 9 Leute. Das kam dann auch über die Abendkasse. Ne, es sind doch nur 9. Dass ich dann irgendwann dachte, jetzt leck mich alle am Arsch. Ich ziehe jetzt hier mein Ding ab. Ich habe jetzt hier Spaß mit euch und dann wird es schon.
Ich bewundere das, weil für mich ist das die künstlerische, das Absolute, was ein Künstler macht. Also ich meine,
kurz vorm Ohr abschneiden.
Ja, ja, wobei nur das ist ja du, das, ja. Hattest du das vor, Zeit, mal zu machen?
Mir mein Ohr abschneiden? Ja. Nee, dann passt ja meine Brille nicht mehr. Wie soll ich denn die Brille tragen?
Nein, ich meine, wenn man aus deiner,
die Leute.
Meine Familie hatte nie ein wirkliches Problem mit der Kunst. Natürlich finden Iraner es toller, wenn ihre Kinder Anwälte und Ingenieure sind, weil dann wissen sie, was sie dann den Verwandten sagen können, was die machen, als der turnt auf der Bühne rum.
Ja, wenn du erfolgreicher Künstler bist, dann sagen die dann Eltern auch, dann ist toll. So.
Aber wenn du unerfolgreich bist, nicht. Aber ich meine, deine Familie war nicht sonderlich angetan von der Kunst, sag ich jetzt mal.
Nee, die dachten, das ist ein Coming-out, dass ich eigentlich sagen wollte, ich bin homosexuell, weißt du? Also Arbeiterfamilie, Künstler, Schauspieler waren alle Schwule Also in der Sicht von meinem Vater war das schnell erledigt, das Thema. So. Aber als ich dann Erfolg hatte, als ich mal so 30 Leute hatte im Theater und die beide auch da waren, hat das Klick gemacht.
Tatsächlich?
Das ist so ein, ja, das ist so ein Elternding, glaube ich. Weißt du, man möchte für seine Kinder nicht, dass die jetzt irgendwie 10 Jahre lang irgendwie Misserfolg haben oder nicht über die Runden kommen.
Du bist noch im Guten mit deinem Vater, ne? Im Geiste?
Ja, mittlerweile schon, ja. Das war eine Hassliebe, glaube ich, zwischen uns beiden. Ich habe den gehasst und ich habe den auch geliebt. So, und jetzt ist er tot seit ungefähr 3 Jahren und jetzt habe ich da irgendwie meinen Frieden mit ihm gemacht.
Wie machst du es mit deinen eigenen Kindern?
Also da ist es auf jeden Fall nicht so, dass ich so ein Vater bin, den ich hatte früher. Kein Terror.
Wie viele hast du?
4.
Und bist tatsächlich alleinerziehender Vater? Mhm.
Von 3.
Ich finde es fantastisch.
Ich finde das viel, also ich bin ja jetzt hier gerade auf Promotour wegen dem Buch, was ich geschrieben habe. Und dann gehen immer alle Journalisten auf dieses Auftreten. Sie waren depressiv. Wie haben sie das geschafft, dass sie da vor 5000 Leuten in der Wuhlheide noch gespielt haben? Ich finde die viel interessantere Frage, das Alleinerziehende.
Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also was jetzt, ist es also genau das, der 100-Kilo-Mann sitzt halt auch da auf der Brust, ja, ja. Und, aber da sind ja, ja. Kinder, die ja, ja, nicht genau. Alleine machen können, was sie wollen, weil sie halt Kinder sind.
Ja, ja. Und dann musst du, dann kriegst du gerade mal die Basics hin, also die morgens zu wecken irgendwie, Frühstück zu machen, Brote zu schmieren für die Schule, darauf zu warten, dass Schule vorbei ist, Hausaufgaben machen und dann bist du schon wieder bei Armbrot. Und das waren so die 3 Dinger, die habe ich geschafft, mit Mühe und Not. So. Und es war wirklich so, wie als wenn ich dir den Hals zudrücke. Ne? Es wird immer weniger an Luft, was du dann schnappen kannst. So. Und zum Schluss war es halt dann wirklich, war ich lebensunfähig. Also wo Fakt war, muss jetzt hier irgendwas passieren, weil ich werde irgendwann diese 3 Basics auch nicht mehr hinkriegen. So.
Was ist dann, wenn man in die Klinik geht? Das ist ja nicht so, als wenn du jetzt einfach jetzt hier gehst, dann sind wir hier alle noch da. Aber Kinder können jetzt nicht hier alleine rumsitzen. Was ist denn dann?
In der Klinik?
Ja, wenn du nicht konntest, wenn es einfach nicht mehr ging, was war denn mit den Kindern?
Also ich hatte ja Unterstützung bis zum Schluss, ne? Dass da Freunde da waren und so. Also ich bin nicht an den Punkt gekommen, wo ich gar nichts mehr machen konnte. Aber es war Fakt irgendwie, wenn ich nicht in die Klinik gegangen wäre, wenn ich jetzt das noch herausgezögert hätte, weil ich Angst hatte, ich hatte große Angst davor, vor dieser Klinik. Dann weiß ich nicht. Ich hätte mich selbst eingeliefert in die Notaufnahme. Ich hätte mich da auf den Boden geschmissen. Hätte gesagt, ich kann nicht mehr. Kümmert euch darum. Ich komme jetzt nicht mehr weiter. Macht bitte was.
Werden die das Buch lesen? Irgendwann, die Kinder?
Ja, bestimmt. Bestimmt. Nee, guckst du immer auf die Leberwurststulle, aber das ist mir jetzt too much. Wie hast du selber geschmiert, ja?
Ja, natürlich.
Wie schaffst du das alles?
So, wie schaffen wir? Wie schaffen wir draußen?
Wie schaffst du das alles? Fragen zu stellen, so, alles hierher zu kommen, so, vorher noch Brot zu schmieren. Wie schaffen Sie das?
Ja, 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 das weiß
kann ich
auch
das schreiben
nicht.
In meinem YouTube-Blog?
Ich habe noch ein letztes Spiel für dich, dann kannst du gehen. Während du isst, kannst du beim Essen machen, das ist überhaupt kein Problem.
Kann ich hier schlafen und ihr fräst mich dann morgen raus?
Ich habe was Schönes für dich, das wird dir Freude bereiten.
Wir jetzt spielen? Lange Antworten auf lange Fragen. Wollen wir das mal spielen?
Das habe ich schon in der ersten Runde gespielt. Das Spiel lautet Herrenausstatter.
Du bekommst von mir jetzt einmalige Fotos von Stilikonen unserer Zeit und erklärst mir, wo man vielleicht das Outfit noch ein kleines bisschen pimpen könnte.
Ich bin ja seit 30 Jahren nicht mehr im Geschäft. Ein Deutscher. Steht irgendwo auf der Kleidung,
ja, Fridolin oder Helmut? Ist Deutscher, ja. Ist deutscher Flecktarn.
Ja, ich würde die das Gewehr rosa machen. Dann sieht man es besser. Und dann hast du halt einen Eyecatcher. Dann hast du einen im Team. Oh, das ist ein Axolotl, oder?
Ja. Was du nicht alles, was diese Intelligenz, die man da hat im Berliner Raum.
Ist das Alter auch? Ich glaube, wenn man sehr alt ist, dann kann man das, also man kann sein Leben lang dann doof gewesen sein. Wenn du richtig alt bist, dann musst du doch irgendwann, dann hast du doch Wissen, oder?
Nicht alle tatsächlich.
Ja, was? Ein Hut auf.
Ja, so, Hut, so ein kleinen Zylinder.
Stetson. Wie heißen die Stetson? In Stroh. Piercings auf jeden Fall, aber goldene.
Du bist gut, du bist gut.
So eine Nippeldinger. Die Brille ist ein bisschen, also, die ist ein bisschen billow. Das ist so 90er Jahre, wir gehen ins Tresor und...
Ich stell mir das gerade vor.
Ich würde bei ihm die Hose vielleicht auch ein bisschen höher noch. Ich mag das, wenn Männer Hosen haben über dem Bauchnabel. Das ist, weißt du, wann es war? Da war ich, 2 Tage vorher war ich noch in Afghanistan. Hatte dann eine Pressekonferenz. Und dann war die erste Frage, weil ich die Haare hier so hoch habe. Ich hatte sonst einen Scheitel gehabt. Und dann war die erste Frage.
Implantation?
Haben Sie jetzt die Haare, haben Sie jetzt einen Imagewechsel hingelegt?
Das ist ein Imagewechsel gewesen,
ja. Ja, dann dachte ich, Leute, ich war vor 2 Tagen noch in Afghanistan, da ist Krieg und du stellst so eine Kackfrage. Und die waren völlig damit überfordert, vor 12 Jahren noch, dass ein Komiker in so ein Kriegsgebiet fährt. Das haben die nicht zusammen. Die haben trotzdem ihre Fragen, die sie sich anscheinend vorher schon aufgeschrieben haben, haben die dann abgefeuert. Was erwartet uns denn? Ja, ein Spielfilmchen aus Afghanistan.
Kurt.
Ja.
Du bist besonders. Du bist anders als viele andere.
Die Uhr piept,
ja. Das ist das Zeichen des
Zeichens. Wie lange zeichnen wir eigentlich auf? Es ist hier so ein Ding, wo man 8 Stunden aufzeichnet und dann nimmt man sich 11 Minuten raus und sagt,
ja, genau, ja, genau. Das hat ja nicht die so besten, viel. Die man dort halt so. Wie hat es dir denn gefallen? Das frage ich die Gäste eigentlich selten.
Ich hab gestern noch Cordula Stratmann gesehen, die da war. Und je dann t'aime. Dachte ich, je t'aime, aber wirklich. Da dachte ich, ich brauche ja gar nicht mehr hingehen. Die hat ja alles schon beantwortet, auch für mich.
Sie beantwortet wirklich alles, ne?
Ja.
Ja.
Und da dachte ich, das ist ja krass. Und dann habe ich mir Michelle Friedmann noch angeguckt. Ich fand damals, das habe ich glaube ich noch mit Lechtenbrink im Fernsehen denn gesehen. Das fand, fand ich toll. Ja.
Ja.
Ja. Das war ein richtig gutes Gespräch. Da hatte ich auch ein bisschen Pippi in Augen.
Der hat sich auch.
Ich weiß gar nicht, was mich da so gerührt hat an dem Gespräch. Ich weiß es nicht. So diese ältere Mannequin irgendwie. Das hat mich sehr gerührt.
Nee, es war toll.
Toller Typ.
Bleibst du uns noch ein bisschen erhalten?
Wie, weil ich jetzt sterbe?
Ja,
oder?
Weil
ich bin 47. Ich werde 94 Jahre alt.
Ach, sehr gut.
Ja. Ich sehe mich immer auf meinem Totenbett so mit so ganz so dünnen Haaren. Weißt du, wenn einer so leicht die Tür aufmacht, dann flattert es. Weißt du, so ein Pfirsich mit langen Haaren. So sieht es. Und dann weht es immer so, auch wenn einer an mir vorbeiläuft.
Ich lade dich doch mal
an. Meine ganzen Leute, also meine Kinder und Enkelkinder, die sind alle um das Bett rum und dann kommen irgendwelche kleinen Enkelkinder und fragen, wann ist Opa endlich tot? Ich will PlayStation spielen. Weißt du so?